Ich tue es wegen der Menschen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir alle kennen Krankenhaus entweder von uns selbst oder aus der Familie. Und wir haben ja alle festgestellt, dass das eigentlich nicht so smart läuft, wie man denkt.
60% ihrer Zeit verbringt dieses medizinische Personal mit nicht-medizinischen Tätigkeiten.
Transformation zum Smart Hospital. Der kommt in ein Krankenhaus und er hat keine Wartezeit. Der Entlassungstermin wird früh mitgeteilt, die Abholung wird geklärt.
Der Mensch, was kann der Mensch dann in Zukunft immer noch, was ihn wirklich auszeichnet, was nicht programmierbar ist?
Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept. Ein Podcast über den Menschen, das Leben und die Gesundheitsbranche mit
Professor Dr. Jochen A. Werner.
Und Frank Doppeide.
Was führt Sie zu mir, Jochen Emmer?
Lieber Herr Professor, ich glaube, ich habe mir einen neuen Virus eingefangen. Sowas wie den Virus Smartis Virulentis. Egal, wo ich hingucke, heute ist alles smart. Es gibt Smartphones, es gibt Smart Homes, es gibt Smartwatches. Ich habe das Gefühl, die sind bald alle schlauer als ich. Und jetzt gibt es natürlich auch das Smart Hospital. Und da bist du nicht nur ein Vorreiter, du bist auch ein Vorstreiter. Aber ich denke natürlich, dass sowas wie jetzt funktioniert auch WLAN im Krankenhaus. Aber erklär mir doch mal, was wirklich dahinter steckt.
Ja, Smart Hospital, vielen Dank für die Frage, was dahinter steckt. Denn das ist ja eigentlich der springende Punkt. Wir alle kennen Krankenhaus entweder von uns selbst oder aus der Familie oder von Freunden. Und wir haben ja alle festgestellt, dass das eigentlich nicht so smart läuft, wie man denkt. Ne? Überall ruckelt es, dann dauert es in der Anmeldung oder. Und ich habe vor doch schon über 10 Jahren überlegt, was könnte man besser machen? Und ein Punkt, der dabei zu verbessern ist, ist natürlich, dass diese einzelnen Prozesse alle besser ineinander greifen. Und dass wir vom Patienten her denken. Und wenn man mich dann gefragt hat, was ist denn Smart Hospital, habe ich immer gesagt, das ist quasi ein System, typischerweise Krankenhaus, von dem wir vom Menschen her denken, und zwar vom Patienten, von den Angehörigen, aber auch von den Mitarbeitenden, und indem wir Digitalisierung dazu einsetzen, deren Ziele zu erreichen. Und nur dann natürlich, wenn es Sinn macht. Und so kam das Ganze in Gang. Und es gibt schon einige Beispiele, wo das klappt, wo man eben solche Prozesse einsetzt, digitale Prozesse. Aber es gibt natürlich noch ganz viel, was wir vor uns haben.
Also, das ist natürlich immer noch ein bisschen abstrakt, Jochen. Also im Ziele des Menschen einsetzen. Aber was kann denn sein Ziel sein?
Also sein Ziel kann sein, der kommt in ein Krankenhaus und ärgert sich nicht über die ganzen Gegebenheiten. Das heißt, er hat keine Wartezeit. Das heißt, die Operation wird nicht verschoben. Und das Essen kommt pünktlich und ist zudem auch noch gut. Es schmeckt ihm und es ist auch ansehnlich. Und so kannst du ja bis zur Entlassung durchgehen. Der Entlassungstermin wird relativ früh mitgeteilt. Die Abholung wird geklärt. Und idealerweise hat man ja auch in dem System, dass du dann in der zweiten Etage wohnst, am besten schon mal ganz vorausgedacht, weiß man, da ist kein Fahrstuhl. Und irgendwie musst du den Patienten, der da ja immer noch zum Krankenhaus gehört, dann auch da hochbringen. Dann sind wir so richtig smart unterwegs und jeder von uns kennt solche Beispiele und dazu musst du natürlich das alles mal hinterfragen und immer sehen, was kann man besser machen.
Also hört sich jetzt sehr logistisch natürlich an. Also der Mensch, das ist mir sehr sympathisch, Jochen, ist bei dir in erster Linie der Patient. Im Krankenhaus gibt es aber auch noch andere Menschen. Das sind natürlich die Pflegekräfte, die Ärzte. Ich habe eine erschreckende Zahl gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch. 60% ihrer Zeit verbringt dieses medizinische Personal mit nicht-medizinischen Tätigkeiten.
Wenn es gut läuft. Manchmal ist es noch mehr. Und das ist ja im Grunde unerträglich. Weißt du, ich war da in den 80er Jahren Student, dann Assistenzarzt. Und ich habe, das kann man schon sagen, viele Stunden an der Schreibmaschine damals noch verbracht. gemacht. Ne? So ging das los. Dann kam die große Revolution Computer. Aber zuerst war das Schreibmaschine.
Was hast du gemacht da?
Passbriefe geschrieben.
Ah, okay.
Ne? Dann Anamnesen geschrieben. Mhm. Irgendwie den ganzen Tag getippt. Da war ich natürlich der Jüngste. Aber trotzdem war es ja eine teure Arbeitszeit. Und ich hatte gedacht, naja, Jochen, das hier geht jetzt ein paar Jahre so, aber doch nicht mehr so lange. Und wenn man das heute sieht, da gibt es immer noch Ärztinnen und Ärzte, die haben keine Schreibmaschine mehr, aber die tippen in den Computer. Und das ist natürlich eigentlich unerträglich. Und beim Pflegedienst ist es nicht besser. Alles wird dokumentiert, wunderbar. Aber mit Mitteln, wie wir sie schon vor vielen, vielen Jahren hatten. Und das ist natürlich rückständig.
Also das ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt, der ja immer mitschwingt, ist das Thema Sicherheit. Also Handschriften von Ärzten sind legendär, das ahnst du. Da gibt es einen eigenen Nobelpreis für, wenn man die lesen kann. Das führt natürlich zu Dosierungsfehlern und zu Arzneimittelfehlern und. Aber auch, dass man Röntgenbilder in die falschen Umschläge macht, die Arztbriefe, all diese Sachen. Also wie virulent ist das Thema? Ist das immer noch eins überhaupt oder ist das aus alten Zeiten?
Nee, es ist nicht aus alten Zeiten. Also solange irgendwas von Hand geschrieben wird, ist es natürlich immer ein Thema, ob es auch die andere Person lesen kann. Ne? Also das hat einen Sicherheitsaspekt. Aber da ja viele tippen, also in den Computer reintippen, glaube ich, ist das schon besser als ganz früher. Ne? Es ist heute noch nicht ausgeschlossen, aber es ist besser. Aber es ist natürlich noch nicht gut genug und wir verbringen damit viel zu viel Zeit in Krankenhäusern, aber auch noch in Arztpraxen. Und daran müssen wir wirklich arbeiten.
Also jetzt sag mal, das ist ja ein Leib- und Magenthema von dir, schon für lange Zeit. Also du bist, habe ich gelesen, 2015 nach Essen zu den Unikliniken gekommen als Vorstandsvorsitzender. Damit man eine Vorstellung kriegt, das sind 11.000 Mitarbeitende, das sind glaube ich 27 unterschiedliche Kliniken und noch ein paar Institute. Und da hast du die Idee gehabt, pass auf, wir fangen jetzt mal an mit diesem Thema Smart Hospital. Was war eigentlich so der Auslöser, um zu sagen, das nehme ich mir jetzt auf die Agenda?
Der Auslöser lag schon davor. Also ich habe ja als Arzt gearbeitet, habe eine Universitätsklinik, eine Hals-Nasen-Ohren-Klinik geleitet und habe mich da schon über viele Dinge geärgert, wo man gesagt hat, meine Güte, was sind wir umständlich und was verbringen wir viel Zeit mit diesen ganzen administrativen Tätigkeiten, das ganze Dokumentieren. Und was kostet das für Arbeitskraft auch? Weil das bringt ja keinem Spaß. Ne? Da wird jetzt jemand Ärztin oder Pflegekraft und befasst sich mit solchen Dingen. Das ist nicht positiv für das Berufsbild. Und dann habe ich ja gewechselt, ging in die Geschäftsführung und habe mich das auch schon gefragt, was man da eigentlich mal alles für Zeit verbringt. Und wir hatten einen besonderen Schlüsselmoment. Das war in Marburg, hatten wir den sogenannten deutschen Dr. Haus, Professor Jürgen Schäfer. Und der ist immer noch jemand, der so ganz diffizile Diagnosen rauskriegt, deswegen Dr. Haus. Und wir haben das so ein bisschen bekannt gemacht, was der für eine große Kompetenz hat. Und dann kamen ganz, ganz viele Anfragen, dicke Akten an. Und da haben wir gemerkt, wir kommen nicht weiter. Weil du hast so viel Information, es ist nicht umsetzbar. Und die Lösung war, wir kooperieren mit IBM Watson. Wir setzen künstliche Intelligenz ein. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Essen das Uniklinikum zu leiten. Ich habe gesagt, kann ich mir super gut vorstellen, aber nur unter der Bedingung, dass auch von Landesseite her alles getan wird, damit wir Digitalisierung und dann auch künstliche Intelligenz weiterentwickeln. Und das war so der springende Punkt. Für mich war es ein Neuanfang in Essen, aber nicht vom Gedankengang her. Und dann konnten wir starten. Und das Gute war, glaube ich, dass ich da noch eben unbekannt war. Und wenn du neu bist, dann kannst du auch mal verrückte Ideen äußern. Dann denken die Menschen, ach, das gibt sich bald. Ne? und so starte.
Aber jetzt aber, du bist ja kein IT-Experte oder zumindest damals gewesen. Wie fängt man das an? Das ist für mich so groß, weißt du, so unfassbar. Also wie ging's los?
Also es ging so los, dass ich wusste, wo ich irgendwie hin wollte. Und zwar, dass wir einfach Digitalisierung da einsetzen, wo uns auch Menschen fehlen werden oder wo wir Menschen entlasten um diesen Bürokratiekomplex. Und das wusste ich, das Ziel. Und dass ich kein IT-Experte war, wusste ich auch. Bin ich auch heute nicht, aber wir hatten in Essen super IT-Experten. Und die haben gesagt, Mensch, das wollen wir machen und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Nur so geht das natürlich. Wenn die Essener IT-Experten vom Uniklinikum her gesagt hätten, wollen wir nicht oder wir sträuben uns, da hätte ich alles Mögliche machen können. Es hätte nicht geklappt. Es ging nur in dieser Kombination, dass wir wussten, in welche Richtung wir gingen und wer da helfen kann. Und das waren vor allem die IT-Leute. Und das Besondere, Frank, ist ja, wenn du dann sagst, damals habe ich gesagt, der Wandel zum Smart Hospital, heute würde man ja sagen, die Transformation zum Smart Hospital. Aber der Punkt ist, du fährst mit diesem großen Tanker da irgendwann los und bewegst dich natürlich auch nach vorne. Die Welt verändert sich, es passiert so viel und deswegen so quasi on the flight, also bist du immer dabei zu überlegen, was haben wir für neue Herausforderungen? Du hast die große Mannschaft an Bord, das hast du gesagt. Und die haben natürlich auch alle ihre Sorgen und Probleme und so weiter. Und das ist die echte Herausforderung, dass du immer wieder versuchst, Menschen zu motivieren, auch wenn du mitunter siehst, meine Güte, wir kommen doch sehr, sehr langsam voran. Das ist sehr frustrierend, aber du musst sagen, ja, aber wir wissen doch, wo wir hinwollen. Und das ist die Geschichte. Du musst die Geschichte erzählen können.
Das ist ein Punkt, bei dem ich mich natürlich auch frage, das Technologische anzugehen, das ist das eine, aber die menschliche Energie ist ja meistens schon alle, ne? In allen Unternehmen, in großen Häusern der Medizin kann ich mir auch vorstellen. Es braucht so eine kulturelle Einbettung, so ein Energetisieren. Gab es da irgendwelche Personen oder Menschen oder Tricks oder Erkenntnisse, wo du gesagt hast, das hat euch geholfen?
Also ich komme wieder auf die IT-Leute, nenne ich sie mal, zurück. Da waren natürlich schon welche vor meiner Zeit, die auch sehr engagiert waren, sehr gute Projekte hatten, aber nicht so sichtbar waren. Und als wir dann gesagt haben, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges und schließlich war es das Unternehmensziel, da haben wir in jeder Vorstandssitzung überlegt, was können wir tun? Und dann musst du auch mal Dinge nachordnen, wenn du sagst, aber Digitalisierung hat jetzt Priorität. Und dann kann man natürlich ganz schnell sagen, ja, aber sie vergessen den Menschen dabei. Nein, ich tue es wegen der Menschen. Das ist der Sinn. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. So, und das waren die einen, die geholfen haben. Und dann waren natürlich auch manche Klinikdirektoren dabei, die waren richtig engagiert und aus allen anderen Berufsgruppen auch. Und für mich war immer wichtig, dass die, die gesagt haben, wir wollen mit zum Ziel aufbrechen, das ist es, dass wir die, so gut es ging, gefördert und unterstützt haben. Und wenn du das nicht tust und den ganzen Tag immer nur diskutierst, was alles nicht funktioniert, dann wirst du auch nicht vorankommen. Also meine Empfehlung ist, wenn man sowas tut, erstmal die Veränderung beginnt im Kopf dieses Unternehmens, das heißt meist in der Geschäftsführung. Wenn du die Geschäftsführung nicht begeistert bekommst von diesem Zukunftsziel und nur hörst, was das alles kostet und wie schwierig das ist und die Wirtschaftsziele werden nicht erreicht werden, dann kommst du nicht vom Fleck. Aber dann bist du auch irgendwann weg. Für mich der Kern, wo man ansetzen muss. Und dann musst du sehen, wen kann ich aus dem Unternehmen mit auf die Reise nehmen, die wirklich dafür brennen und dann geht's weiter.
Sag mal, jetzt mit ein bisschen Abstand und so vielen Jahren Erkenntnissen dann ja schon, was ist eigentlich so die größte Illusion von Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Also in Deutschland ist auf jeden Fall die größte Illusion, dass es schnell geht. Ne? Also schnell geht gar nichts. Das muss man wissen. Man nimmt sich was vor. Wir haben zum Beispiel mal gesagt, wir wollen jetzt ein Callcenter aufbauen, weil die Erreichbarkeit so schlecht war. Wir haben Tausende, das ist hier nicht irgendwie ein paar hundert, es sind Tausende von Anrufen jeden Tag verpasst, ne? Weil die uns nicht erreicht haben. So. Und dann legst du so ein Projekt auf, Callcenter, wir haben das dann umgenannt. Callcenter ist so ein oft negativ besetzter Ausdruck. Aber das ist nicht schnell. Das hat 3 Jahre gedauert. Und es hat deswegen 3 Jahre gedauert, weil ich ganz, ganz engagierte Personen hatte, die es zum Ende gebracht haben. Sonst wäre es gescheitert, weil es ganz viele Argumente immer gibt, warum es heute gerade mal nicht passt. Und da musst du natürlich die Gremienvertretung mit reinnehmen, die musst du begeistern, gegen deren Willen kannst du auch nichts machen. Und du musst das Positive eben berichten. Und vor dem Hintergrund, es sind alles Einzelprojekte. Und wenn du dann ein Projekt durchgebracht hast, dann musst du darüber berichten, dann musst du es erzählen, damit andere wieder motiviert werden und sagen, meine Güte, das hat doch auch geklappt. Dann schaffen wir unser Projekt auch. Und deswegen musst du ganz intensiv mit diesen Projektorganisatoren und Leitungen sprechen und dich austauschen.
Sag mal, ihr seid dann, habe ich gelesen, in der Newsweek ausgezeichnet worden. Die haben gewählt, die 20 ne, Smart Hospitals weltweit. Charité war dabei, ihr auch, als einzige deutsche Hospitals sozusagen. Wie lange hat das eigentlich gedauert und was war dann eigentlich anders?
Also erstmal wussten wir davon gar nichts. Das war nicht irgendeine Auszeichnung, für die wir uns beworben haben oder den Hinweis noch gaben. Wir schalten dann immer Anzeigen von ihnen oder irgendwas. Das überraschte uns. Plötzlich bekamen wir die Mitteilung, sie sind unter den 20 weltbesten Smart Hospitals. Und das haben wir natürlich wieder ins Unternehmen kommuniziert und haben gesagt, das ist super, wir sind stolz auf alle, die daran mitgewirkt haben, das ist einfach herausragend, aber wir haben es auch nach außen kommuniziert. Und deswegen waren wir noch stärker auf der Bühne, nicht nur national, sondern auch international. Und wie ich schon sagte, wir haben exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt und die sind eben auch mit dieser Auszeichnung quasi nach außen gegangen, wenn sie Vorträge gehalten haben. Und das ist für mich das ganz, ganz Wichtige, dass sich alle mitgenommen fühlen, dass es nicht irgendwie so eine Leistung von einer oder fünf Personen ist und dass wir die Sichtbarkeit nach außen bekamen. Und das, was ich zuerst ganz komisch anhörte, Smart Hospital, das war bei vielen deutlich über Deutschland hinaus bekannt und ist es heute. Für mich war das natürlich eine Riesengeschichte, so das alles miterleben zu dürfen.
Ja, ja. Aber sag mal, in der Arbeit, ne? Dann waren ja schon ein paar Jahre Land gegangen. Offensichtlich habt ihr ja was verändert, sonst gäbe es die Auszeichnung nicht. Was waren da dann besser oder schneller oder schöner? Oder?
Also eine Thematik war zum Beispiel, dass wir eine elektronische Patientenakte eingeführt haben für das Krankenhaus. Also wir sprechen in Deutschland ja seit ganz vielen Jahren von der elektronischen Patientenakte für alle. Die ist jetzt wieder eingeführt, aber braucht noch ein bisschen, bis sie dann so richtig läuft. Aber im Krankenhaus. Und das war eine besondere Akte, die wir dort mit der IT-Abteilung und mit klugen IT-Leuten aufgebaut haben. Und zwar auf einer sogenannten SHIP. Das ist Smart Hospital Information Plattform. Das heißt, die ganzen Daten von den Patienten werden zusammengeführt, quasi in einem Datenpaket, wenn man das so sagen darf. Und das ist deswegen wichtig, weil du dann nicht nur Radiologiedaten hast, sondern genauso Daten aus der Labormedizin, aus der Kardiologie. Und dass du dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch Forschung betreiben kannst. Und so haben wir ein Institut gegründet für künstliche Intelligenz. Und dann siehst du, das eine war die elektronische Patientenakte, die wir eingeführt haben. Aber wir haben die so eingeführt, dass die intelligent wurde. Und das sind Themen, wo du einfach sagen kannst, zum Schluss haben alle, die auch wissenschaftlich oder für die Patienten damit arbeiten wollen, davon profitiert. Oder anderes Beispiel, als ich nach Essen kam, gab es keine akute Notaufnahme. Es gab es eigentlich nur für Unfälle. Und dann haben wir eine zentrale Notaufnahme aufgebaut. Aber glücklicherweise hatten wir ja keine richtig große zentrale Notaufnahme. Und die konnten wir gleich digital starten. Das war eben papierarm und in vielerlei Hinsicht sogar auch frei. Die anderen Klinikdirektoren haben gesehen, Mensch, das ist ja echt gut, so eine papierlose zentrale Notaufnahme. Ich möchte das jetzt auch haben. So musst du darüber erzählen, andere wollen das auch haben, dann machst du Erweiterung. Alles kostet natürlich immer. Aber so ist die Geschichte, wo du einfach spürst, da ist ein Spirit drin, dieses ganze Mindset, wir wollen papierlos werden.
Aber sag mal, Ärzte ohne Kugelschreiber in ihren Ärztekitteln, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist irgendwie eine neue Rolle.
Das ist eine neue Rolle, aber Ärzte gewöhnen sich ja an diese neue Rolle. Als ich Assistenzarzt war, da hatte ich ja so 5, 6, 7 Kugelschreiber. Und dann siehst du am Kittel typischerweise, da wo man die oben reintut, in die Außentasche, siehst du überall diese kleinen Spuren von Kugelschreiberminen, ja. Ne, weil du es zu schnell reingesteckt hast. Aber der Chefarzt, der hat da dann eigentlich früher, ich sag mal so, einen Füller, ne, am besten Montblanc, ein bisschen Gold. So war die Hierarchie. Das hört sich alles witzig an, aber es hat schon einen ernsten Kern.
Also jetzt lass uns doch mal weiterspringen in die Zukunft. Also du bist großer Freund von künstlicher Intelligenz im Krankenhaus natürlich auch. Die nimmt jetzt richtig Fahrt auf, hat man das Gefühl. Die kommt mit großer Wucht in alle Bereiche. Und jetzt alles, was du dir wünschen kannst, Jochen, funktioniert. Jetzt springen wir mal 10 Jahre in die Zukunft. Was ist denn anders geworden dann im Krankenhaus für die Patienten, für die Angehörigen und für das Personal natürlich auch?
Also erstmal passiert ganz viel außerhalb des Krankenhauses. Das ist jetzt so, zum Beispiel bleiben wir bei Krebserkrankungen und wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von heute, ich spreche von dem, was ich glaube, was in 10 Jahren ist. Ja. Dann gibt es Früherkennungen. Und wir kennen natürlich Früherkennungen, indem man heute eine Bronchoskopie macht, wenn man Lungenkrebs identifizieren will. Oder so CT-Untersuchungen, wenn da einer auffälligen Husten hat. Das ist ja das Heutige. Ich bin ganz sicher, dass irgendwann der Nachweis über Blutuntersuchungen kommt, wo du dann im Blut sehen kannst, da sind Zellen, die von diesem Tumor abgegeben werden, DNA, Erbsubstanz, Bestandteile. Und dann sagst du, meine Güte, das könnte eine Krebserkrankung sein. Das ist das eine. Dann ist das andere. Es gab schon früh Berichte, dass zum Beispiel Hunde Lungenkrebs erregen können. Und das muss man sich so vorstellen, dass dieser Tumor, der in den Bronchien sitzt, bestimmte Geruchsstoffe abgibt. Heute weiß man, dass man auch mit Hilfe sogenannter elektronischer Nasen die Ausatemluft analysieren kann. Okay. Jetzt musst du dir vorstellen, du hast irgendwo, ich sag mal in der Apotheke oder wo auch immer, solche Atemluftdetektoren und da kriegst du den Hinweis, da ist was auffällig. Also mir ist wichtig, dass diese Früherkennung schon noch viel früher ansetzt, als es heute der Fall ist. So, dann geht die ganze Diagnostik los. Heute ist es so, wir haben noch zu viele Brüche zwischen der Anmeldung von der Arztpraxis her und dem Krankenhaus. Wie gesagt, Erreichbarkeit oder die Unterlagen fehlen. In 10 Jahren bin ich ganz, ganz sicher, ist das ein Netz, sodass sich der Hausarzt auch im Krankenhaus einwählen kann mit seinem Patienten. Das kann er heute nicht. Und der Hausarzt möchte aber vielleicht wissen, wie es dem geht. Oder die Ehefrau sagt, Mensch, wir hatten da nicht richtig Zeit im Krankenhaus. Können Sie uns das nicht vielleicht einmal erklären? Der Hausarzt weiß dann auch, wann die Entlassung ist. Er weiß, bevor der Patient entlassen ist, was gemacht wurde. Und er weiß auch, wann der Patient zu ihm dann wieder in die Praxis kommt. Vielleicht noch über die Reha. Diese ganze Informationsflüsse, die sind dann dort. Und dann fährt der Patient ins Krankenhaus, dann wird an der Schranke seine Autonummer, schon sein Kennzeichen registriert. Er hat vorher den Parkplatz zugewiesen bekommen. Wenn er dann im Parkhaus ankommt, dann weiß man, auch der Station, dass der Patient da ist, auf seinem Tablet oder seinem iPhone oder dann vielleicht mit einer Google oder sonst was Brille, weiß er, wo er hinzugehen hat. Er wird so durch das Krankenhaus geführt. Idealerweise, wenn er etwas gebrechlich ist, hat man dann eine Vorrichtung, dass für ihn der Koffer getragen wird oder die Tasche. Denn da kämpfen sich auch manche durch. Und so kommt der ganze Flow. Der Patient wird schon sowieso bei Hüftoperationen vorher trainiert von den Physiotherapeuten. Das sind alles Dinge, die passieren werden. Das heißt, der Krankenhausaufenthalt ist viel kondensierter auf die Zeit, die tatsächlich erforderlich ist. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es heute schon in den USA zum Beispiel Patienten gibt, die bekommen ambulant ihre Hüftendoprothese.
Oh Gott.
Und das ist für uns irgendwie alles nicht vorstellbar. Das bedeutet natürlich, wenn du sowas tust, dann müssen die Patienten vorher super trainiert sein. Mhm. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, muss alles klappen mit der Schmerztherapie. Aber so kannst du was machen. Wir werden dann sehen, dass du gar nicht nur an dieses Krankenhaus denkst, wenn man über Krankenhaus redet, der Begriff ist ja ohnehin auch schrecklich, sondern dass du daran denkst, wie kannst du die Behandlung eigentlich zu Hause machen, indem ich die Wohnung anschließe. Und wir müssen uns jetzt vor Augen führen, heute sind ja schon ganz, ganz viele Menschen in der häuslichen Pflege. Das heißt, die werden heute gepflegt von der Schwiegertochter oder was auch immer. Und diese ganzen Verbindungen, diese Stärkung, eine Verbesserung von der häuslichen Pflege, das sind alles Ansätze, die kommen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, in 10 Jahren werden Krankenhäuser definitiv zahlreich Robotik haben. Robotik in allen Bereichen. Und die Robotik wird auch im OP-Saal sowieso sein, aber auch auf den Stationen, in der Ambulanz und. Also dieses ganze Thema, eine Robotik mit einer Intelligenz ausgestattet. Und da siehst du, was da für ein Potenzial ist.
Sag mal, kommen wir zurück zum Anfang. 60% der Zeit haben wir dann gespart, die das medizinische Personal nicht mehr mit bürokratischen Aufgaben erledigt. Was machen die denn dann noch?
Richtig. Nun stellen wir uns mal vor, da ist jemand 7 Stunden bei der Arbeit und ich sage jetzt was und sage, 5 Stunden hat er momentan so mit allen möglichen Dingen zu tun, die ja irgendwie noch am Patienten sind, aber 2 Stunden, die Pause rechne ich jetzt nicht mit rein, 2 Stunden hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Und die kriegen wir jetzt beseitigt und dann wären da vielleicht 2 Stunden Lücke. Und wenn wir jetzt nicht ein System aufbauen, wie diese Mitarbeitenden in einem Krankenhaus und auch in anderen Einrichtungen, die 2 Stunden nutzen, dann wird nichts passieren. Es wird zum einen nicht mehr am Patienten gearbeitet werden und zum anderen tun sie auch nichts für sich. Also ich glaube, wir müssen 2 Stränge gehen. Wenn man es schafft, Bürokratie abzubauen, Patienten oder Menschen zu entlasten, dann sollen sie sich einmal um die Patientinnen und Patienten kümmern, aber sie sollen sich auch um sich selbst kümmern. Und das, was man heute mit betrieblichem Gesundheitsmanagement versteht, das muss dann wirklich praktiziert werden, und zwar vom Unternehmen her. Das wird ein gutes Unternehmen auszeichnen, dass du dich viel stärker, als es heute oft der Fall ist, um die Mitarbeitenden kümmert. Weil das Wichtigste im Grunde, das vergessen viele, natürlich ist es der Patient. Aber wenn die Mitarbeitenden nicht in einem Gefühl arbeiten können, dann sind sie auch nicht gut. Dann sind sie auch nicht gut zu den Patienten. Deswegen muss man sich um beides kümmern. Und das ist die Herausforderung, weil die Unternehmen heute in meinen Augen darauf noch nicht vorbereitet sind.
Ja, ja, das ist so ein Kosteneffizienz-Optimierungsfaktor immer noch. Sag mal, hast du eigentlich eine Smartwatch?
Ja, natürlich.
Okay,
alles klar. Ja, selbstverständlich.
Sag mal, was kann die Smartwatch denn auch in Zukunft von mir aus und was kann immer nur der Mensch?
Also die Smartwatch kann ja heute schon viel. ich sag mal, die kann mich ja heute zum Beispiel aufmerksam machen auf meine Herzfrequenz. Die kann sagen, da sind irgendwie Veränderungen im Ruhepuls. Das muss nicht immer vorflimmern sein. Und die kann mir dann sagen, hey, da ist jetzt was anders seit 3 Wochen. Und du musst überlegen, warum ist es anders? Das kann sie. Um jetzt ein bisschen in die Zukunft zu blicken, die Smartwatch wird durch diesen Hautkontakt ganz viele Parameter messen können. Die kann heute schon viel messen, aber es ist vieles noch nicht zugelassen. Das bedeutet ja nicht, dass die Smartwatch dann das Einzelergebnis einer Laboruntersuchung herausragend bekommt. Aber die Smartwatch kann einem sagen, wenn es zu Veränderungen kommt, das ist das Wichtige. Und es gibt zum Beispiel auch eine interessante Analyse. Ich bin wieder beim Lungenkrebs. Das hat mich auch sehr fasziniert. Das hat mir ein Dr. Overkamp gesagt, dass es quasi Analysen gibt, wo du den Husten analysieren kannst. Den Klang vom Husten. Das bedeutet, du hustest, die Smartwatch nimmt das auf und es geht dann so weiter und irgendwann wird dein Husten anders. Und dann sagt sie vielleicht, Mensch, geh doch mal zum Lungenfacharzt. Verstehst du? Also all diese Dinge, die sind natürlich jetzt so ein bisschen spooky, aber das sind Dinge, die kommen werden.
Der Mensch, was kann der Mensch dann in Zukunft immer noch, was ihn wirklich auszeichnet, was nicht kopierbar oder programmierbar ist?
Also ich glaube, der Mensch kann ganz besonders sich um den Menschen kümmern, weil wir brauchen eine Vertrauensbasis. Wir müssen uns unterhalten können. Und das, was mich zum Beispiel umtreibt, ist, ich habe eine Frage letztens gehört, werden in der Zukunft Menschen lieber mit Robotern sprechen oder mit Menschen? Da habe ich zuerst gedacht, ja klar, Menschen mit Menschen. Dann habe ich mich gefragt, haben wir überhaupt noch immer diese Fähigkeiten, miteinander zu sprechen? Manchmal ist man sehr aufgebracht in der Diskussion. Und dann stellst du die Frage, vielleicht spreche ich doch lieber mit dem Roboter, der ist immer nett zu mir und macht mal einen Witz. Und so deswegen glaube ich, worauf wir achten müssen, ist, dass wir diese menschlichen Qualitäten, wirkliche Empathie, die aus uns Menschen herauskommt, dass wir das schulen. Von alleine wird es nicht passieren. So wird die Robotik auch eine Empathie mit der freundlichen Stimme und so weiter haben. Und dass du mal jemanden in den Arm nehmen kannst, dass du überhaupt eine Hand halten kannst, dass du auch gemeinsam mit einem anderen Menschen Stille aushalten kannst. Das sind alles so Dinge, wo der Mensch, glaube ich, noch Vorsprung hat, aber das müssen wir immer wieder auch hinterfragen. Und wenn man merkt, das kann jemand nicht so gut, dann muss man sagen, hast du mal darüber nachgedacht? Das geht noch besser.
Jetzt heißen wir ja Wirkstoff Human, Gott sei Dank. Was ist denn für dich der entscheidende Wirkstoff Human?
Der entscheidende Wirkstoff Human ist überhaupt mal zu vermitteln, dass man zuhört, dass man wirklich aufmerksam zuhört und dass man mit den Sinnesorganen spielt. Also nicht jetzt im Sinne von, dass man die einsetzt, so würde ich sagen. Und das ist eben Berühren, Fühlen, das ist auch das Ansehen, ja, das ist ganz wichtig. Die Mimik, das sind ja Dinge, worüber du Signale gibst. Du spürst doch, ob jemand Angst hat. Und wenn du das spürst, dann musst du es auch artikulieren und musst sagen, Mensch, habe ich da vielleicht jetzt irgendwie überfahren oder so? Haben sie was nicht verstanden? Und da, glaube ich, ist noch ganz, ganz viel, was wir auch alle können, aber was wir manchmal einfach auch vielleicht zu wenig nutzen.
Bevor wir zum Ende unserer Sprechstunde kommen, Herr Professor, wir wollen das ja auch immer übertragen auf die Welt der Wirtschaft. Also Digitalisierung, KI, Smartness ist auch da ein großes Thema. Personalmangel ist auch da ein großes Thema. So diese Prozessstrukturen, die auch nicht optimal laufen, ist da auch ein großes Thema. Die Kritik, die Ablehnung, die menschliche Energie ist da auch ein großes Thema. Was können die jetzt eigentlich lernen aus deiner Reise mit der Essener Uniklinik?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du ein Ziel definierst, für dich selbst definierst, wo möchtest du Verbesserungen hinführen. Weil es gibt viele Dinge, da sind wir nicht mit zufrieden, aber es reicht nicht, die nur zu kritisieren. Was könnte eine Idealvorstellung sein? Und dann muss man überlegen, wen nehme ich auf dieser Reise mit? Weil das Allermeiste kann man nicht alleine. Und dann musst du lernen, auch Menschen davon zu überzeugen, zu begeistern. Und du musst auch nachfragen, wenn du merkst, du kommst nicht eigentlich an die Menschen ran. Was ist denn los? Und das bedeutet, über allem für mich steht Kommunikation. Wenn du Kommunikation nicht einsetzt, wenn du es nicht von Herzen einsetzt, dann glaube ich, wird vieles nicht klappen.
Okay, also, wir sind alle sehr gespannt auf Ihr Rezept, Herr Professor. Was verschreiben Sie uns denn jetzt?
Ich verschreibe eine Offenheit, die man dem Gegenüber zuspricht. Und dass man auch wirklich sich selbst in Frage stellt. Also heute ist so vieles vorgegeben und man kritisiert nur. Und mir wäre wichtig, dass wir einfach uns selbst hinterfragen, was wir besser machen können. Und wie kann ich den Mensch-Mensch-Kontakt, das Vertrauen mehr aufbauen? Das ist das, was mich in dieser zunehmend technologisierten Welt umtreibt.
Also, das klingt nicht nur smart, lieber Jochen, das klingt auch schön. Dann würde ich sagen, wir arbeiten mal dran. Wer Hilfe braucht, kann uns beiden ja immer anrufen. Wir wissen immer alles besser und können immer alles besser. Und dann will ich sehen, sprechen wir uns bald wieder. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen.
Danke.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.